Ja, herzlich willkommen zum Podcast Zahnärztliche Praxisfinanzierung. Mein Name ist Frank Jenel. Als Praxiscoach und Finanzberater begleite ich meine Klienten seit mehr als 20 Jahren zu allen Fragen der zahnärztlichen Existenzgründung, Praxisübernahme und Praxisabgabe. Um Ihnen ein realistisches Bild meiner Tätigkeit vorstellen zu können, beschreibe ich einfach mal meinen normalen Arbeitsablauf. Meine Klienten kommen entweder aufgrund von persönlichen Empfehlungen oder über Präsenz- bzw. Online-Seminare auf mich zu. Häufig bringen sie bereits ein Praxisprojekt mit oder wir halten in den frei zugänglichen Praxenmärkten Ausschau nach lukrativen Neugründungseinstiegs- oder Übernahmemöglichkeiten. Sobald ein entsprechendes Objekt ausfindig gemacht werden konnte, analysiere ich die Praxiskennzahlen. Das sind in der Regel die Gewinnermittlungen der letzten drei Praxisjahre, die Einnahmenüberschussrechnungen, die Praxisbilanzen, die Quartalsabrechnungen, die Fallzahlen und Fallwerte und identifiziere dabei gleichzeitig Umsatzpotenziale auf Basis der Zusatzqualifikation meiner Klienten. Parallel dazu erstellen wir eine Standardanalyse und schauen uns die Konkurrenzsituation in der unmittelbaren Nachbarschaft genau an. Resultieren dann daraus positive Signale, steigen wir tiefer in die Kaufvertragsverhandlung ein. Selbstverständlich reden wir neben dem Praxisveräußerer auch mit dem Praxisvermieter. Letztendlich brauchen wir neben dem Kaufvertrag auch einen gut ausgehandelten Praxismietvertrag. Und meine Aufgabe besteht zu diesem Zeitpunkt darin, einen für beide Seiten fairen Deal zu erzielen. Sobald dann die Vertragsthemen geklärt wurden, werden die Praxiskennzahlen in einen sogenannten Praxis-Business-Plan übertragen. Der Praxis-Business-Plan besitzt die Aufgabe, den wirtschaftlichen Erfolg des Existenzgründers über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren zu visualisieren und planbar zu machen. Gleichzeitig wird der Praxis-Business-Plan die Gesprächsgrundlage für das spätere Bankengespräch sein. Vor diesem Hintergrund muss der Businessplan sehr sorgfältig umgesetzt werden. Die Bank wird den Existenzgründer unter anderem daran bemessen, ob die Kennzahlen aus dem Praxis-Businessplan auch tatsächlich erreicht werden können. Darüber hinaus bietet ein sorgfältig und nachvollziehbar entwickelter Praxis-Businessplan die Voraussetzung für eine gute Bewertung und damit am Ende auch für gute Darlehenskonditionen. Der nächste Schritt besteht darin, die Praxisfinanzierung zu konstruieren. Das geht in der Regel über eine sogenannte eine Finanzierungsausschreibung. Wir schreiben 2, 3, 4 Banken, Sparkassen an und der Vorteil der Finanzierungsausschreibung besteht darin, dass die unterschiedlichen Angebote miteinander verglichen werden können. Am Ende kann der Kunde eine Entscheidung treffen, mit welcher Bank er die Existenzgründung umsetzen möchte. Im Vorfeld bespreche ich mit der Bank natürlich sämtliche finanzierungsrelevante Themen. Die werden da sehr, sehr eingehend erörtert, sodass meine Existenzgründer dem Bankgespräch sehr entspannt entgegensehen können, da im Vorfeld halt alle Fragen schon bereits geklärt wurden. Und normalerweise läuft das so ab, die Banken möchten natürlich ein Stück weit wissen, was sie vorhaben mit der Praxis, wo sie da zukünftig hinwollen, welches Behandlungsspektrum sie anbieten werden und welche wirtschaftlichen Zielsetzungen sie haben. Aber das läuft alles in einer entspannten Atmosphäre ab, weil, wie gesagt, im Vorfeld bereits alle wichtigen Kennzahlen abgeklärt wurden. Ja, und sobald dann die Finanzierung steht, beginnen wir mit der Absicherung der Vermögenswerte und des Humankapitals. Humankapital, das ist quasi Ihre Arbeitskraft, die muss gegen äußere Einflüsse geschützt werden. Das ist extrem wichtig, weil wenn Sie nicht arbeiten können, wenn Sie nicht am Stuhl stehen, dann passiert in der Praxis gar nichts. Deswegen ist es wichtig, Ihre Arbeitskraft entsprechend abzusichern, damit man zu jeder Zeit auch ein finanzielles Sicherungsnetz vorhalten kann. Darüber hinaus müssen die Vermögenswerte abgesichert werden, die gesamte Praxiselektronik, das gesamte Praxisinventar. Und das erfolgt in der Regel über eine sogenannte Praxisinhalts- bzw. Praxiselektronikversicherung. Darüber hinaus muss natürlich auch geklärt werden, sollte ein Patient mal etwas gegen Sie vorbringen, muss die Berufshaftpflichtversicherung entsprechend angepasst werden und eine spezielle Rechtsschutzversicherung muss gegeben sein, damit auch hier, falls es mal zu einem Konflikt kommen sollte, das entsprechende Sicherungsnetz vorhanden ist. So, und dann geht es auch eigentlich schon in die eigentliche Praxisübernahme bzw. in die Existenzgründung. Meine Klienten beauftragen mich, in den ersten 1 bis 3 Jahren noch eng an ihrer Seite zu sein, damit wir ganz engmaschig die Praxiskennzahlen analysieren, um den wirtschaftlichen Erfolg der Praxis sicherstellen zu können. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir heute zum Thema Praxisfinanzierung für Sie im Detail vorbereitet haben. Zum einen, welche Finanzierungsvarianten kommen für eine zahnärztliche Existenzgründung bzw. Praxisübernahme zum Einsatz? Praxisfinanzierung, Kontokorrente und Betriebsmittelkredit, worin liegen da die Unterschiede bzw. wie gelangen sie zum Einsatz? Weshalb sollte die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW-Bank, mit ins Boot geholt werden? Wie sieht das risikogerechte Zinssystem der KfW-Bank aus und was sollte man hierbei zwingend beachten? Finanzierungsvolumen bei Neugründung und Praxisübernahmen, das gleiche auch bei Neugründungen und bei Berufsausübungsgemeinschaften. Und zum Schluss gehe ich nochmal auf das Thema Praxisliquidität und Vermögen ein, wie da die Verzahnung ist. Und ganz am Ende zeige ich Ihnen nochmal die einzelnen Phasen der Existenzgründung auf. So kommen wir zur ersten Inhaltsfolie. Welche Praxisfinanzierungsvarianten kommen für eine zahnärztliche Existenzgründung in Betracht? Da gibt es in der Regel drei Modelle. Das ist zum einen das Annuitätendarlehen, das Darlehen in gleichen Raten und die Tilgungsaussetzung. Bei dem Annuitätendarlehen wird der Zinsanteil in der Rate auf den Restbetrag berechnet. Aus der Differenz von Annuität und dem Zinsanteil ergibt sich der Tilgungsanteil. Somit sinkt der Zinsanteil innerhalb der Annuität von Zahlung zu Zahlung, während der Tilgungsanteil wächst. Wie sieht es beim Ratendarlehen aus? Bei dieser Variante reduziert sich die Darlehensrate schrittweise. Der Tilgungsanteil bleibt über die Laufzeit meist unverändert. Der Zinsanteil der Rate wird wieder auf den Restkreditbetrag berechnet. Und dann die Tilgungsaussetzung. Hier vereinbart man mit der Bank über die Darlehenslaufzeit, dass nur die Zinsen zurückbezahlt werden. Die eigentliche Tilgung erfolgt in einem gesonderten Spartopf. Und erst am Ende der Vertragslaufzeit, der Darlehenslaufzeit, wird der Spartopf auf einen Schlag an die Bank zurückbezahlt. Diese Form hat den Nachteil, dass sich die Höhe der Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit hinweg nicht reduzieren lassen. Zinsanteil ist immer gleich. Ein weiterer Nachteil ist, dass es heutzutage kaum mehr Sparbausteine mit Garantien gibt. Also da wird nichts mehr am Markt angeboten oder wenn dann nur sehr, sehr teure Produkte. Aber ohne feste Zinsgarantien kann es am Laufzeitende dazu kommen, dass der Darlehensnehmer nachschießen muss, weil der Sparbaustein seine Ziele aufgrund von Kapitalmarktschwankungen nicht erreichen konnte. Deswegen kommen in der Regel als Empfehlung nur das Annuitätendarlehen oder das Darlehen in gleichen Raten in Frage. Ja, Praxisfinanzierung, Kontokorrente und Betriebsmittelkredit. Worin liegen die Unterschiede bzw. wie gelangen sie zum Einsatz? Selbstverständlich muss im Vorfeld erstmal festgelegt werden, wie hoch der Praxiskaufpreis ausfällt. So, das im Zusammenhang mit dem Praxisinventar muss ermittelt werden. Daraus resultiert eine Praxiskaufpreissumme. Hinzu kommt eine sogenannte Finanzierungsreserve, die in der Regel 10% groß sein soll für unvorhersehbare Ausgaben. Und klar, sicherlich kommt es während der Vorbereitung zur Praxisübernahme bzw. zur Existenzgründung noch zu einigen unvorhergesehenen Dingen. Deswegen sollte man tatsächlich wirklich eine Finanzierungsreserve mit einplanen, weil man kann jetzt in der Regel nur einmal zur Bank gehen und die Existenzgründung planen. Die Bank verlangt von Ihnen auch, dass Sie sich da so viel Gedanken darüber machen, dass es erstmal keine Finanzierungslücken gibt. Sicherlich, sollte irgendwas ganz Wichtiges dazwischen kommen oder was Unvorhergesehenes, dann kann man immer noch mal eine Nachfinanzierung beantragen. Aber es sollte jetzt im ersten Schritt erstmal wirklich alles bedacht werden, damit ein Kredit bzw. ein Finanzierungskonzept alles abdeckt, was mit der Existenzgründung bzw. Praxisübernahme im Zusammenhang steht. Dann gibt es den sogenannten Kontokorrentkredit. Der kommt einer Überziehungslinie wie beim Girokonto gleich und dient als dauerhafte Liquiditätsreserve für laufende Praxisausgaben. Laufende Praxisausgaben sind Gehälter, Praxismiete, Verbrauchsmaterialien. Die Zinssätze für den Kontokorrent sind aber recht hoch. Die liegen im Schnitt zwischen 6,5 und 8,5% per annum, je nach Bank. Ein Betriebsmittelkredit dient ebenfalls der langfristigen Liquiditätsreserve für laufende Praxisausgaben. Der wird aber nur von der KfW-Bank vergeben. Und hier liegen die Zinssätze deutlich günstiger, nämlich zwischen 1,0 und 1,7% per annum. Der wesentliche Unterschied zwischen Kontokorrent und Betriebsmittelkredit ist derjenige, Der Betriebsmittelkredit muss in jedem Falle abgenommen werden. Da vereinbart man genauso wie bei der Praxisfinanzierung eine feste Darlehenslaufzeit und eine entsprechende Tilgung. Beim Kontokorrentkredit ist es so, dass er nur dann Kosten, also Zinsen, verursacht, wenn er auch in Anspruch genommen wird. Ich empfehle in der Regel eine Mischung aus beiden, aus Kontokorrent und Betriebsmittelkredit, weil es müssen ja zunächst erstmal Kosten angefallen sein, bevor man den Betriebsmittelkredit abrufen kann. Das heißt, Sie beginnen zu arbeiten im ersten Monat, dann fallen Miete, Personalkosten, Verbrauchsmaterialien an und nach dem zweiten Monat kann man dann den Betriebsmittelkredit abrufen und hat dann den Kontokorrent, den teuren Kontokorrent, eben nur maximal für 2 Monate nutzen müssen. So sparen Sie aufs Jahr gesehen einen Haufen Zinsen ein. Deswegen macht eine Mischung aus beiden Konzepten tatsächlich Sinn. Ja, warum sollte die KfW-Bank mit ins Boot geholt werden? Weil die KfW-Bank die einzige Staatsbank in Deutschland ist, die den deutschen Mittelstand fördert und hierfür zinsgünstige Kredite und Betriebsmitteldarlehen zur Verfügung stellt. Die Zinskonditionen der KfW liegen deutlich unter dem Zinsniveau der klassischen Geschäftsbanken und Sparkassen. Allein schon deswegen macht es sicherlich Sinn, hier die KfW-Konzepte mit ins Auge zu fassen. Mit dem KfW-Programm können bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten, beispielsweise für Behandlungseinheiten, Röntgengeräte oder Praxisinventar, bis zu einem Maximalbetrag von 25 Millionen Euro pro Vorhaben finanziert werden. Also da ist genügend Reserve vorhanden, um wirklich auch alles, was eine zahnärztliche Praxis benötigt, zu finanzieren. Die KfW-Bank richtet den Darlehenszins nach bestimmten Preisklassen aus, in einem sogenannten risikogerechten Zinssystem. Es gibt insgesamt 9 unterschiedliche Preisklassen, von A bis I. Und die Prämisse lautet: Je besser die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihrer Praxis, Ihres Unternehmens und je werthaltiger die gestellten Sicherheiten, desto niedriger der Zinssatz. Dafür muss man wissen, für eine Darlehensaufnahme bei der KfW-Bank muss immer an die klassische Geschäftsbank, Sparkasse oder Landesbank vorgeschaltet werden. Und hier ist das große Stichwort Haftungsfreistellung. Was bedeutet die Haftungsfreistellung? Die KfW-Bank tritt in dem Fall nicht nur als Finanzierer auf, sondern auch als Risikopartner. Und ein Risikopartner muss stets die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Darlehens berücksichtigen. Die KfW-Bank teilt sich demnach das Risiko mit der vorgeschalteten Geschäftsbank. Und normalerweise wird das Risiko 50-50 aufgeteilt. Selbstverständlich ist das Kreditausfallrisiko bei Zahnärzten sehr, sehr, sehr gering, aber nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem vorhanden. Deswegen muss diese Haftungsfreistellung auch zwingend mit in Betracht gezogen werden. Ganz wichtig noch, vom Darlehensnehmer sollten im Vorfeld sämtliche Maßnahmen getroffen werden, um das Kreditausfallrisiko zu minimieren bzw. vollständig zu beseitigen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Absicherung des Humankapitals und der Vermögenswerte.